together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Wir sind wieder bei Mit Milch und Zucker, bei einer neuen Folge Mit Milch und Zucker. Und heute haben wir zu Gast den Flo. Hallo Flo.
Hallo.
Und die Brenda ist auch wieder da.
Hallo.
Und die Christiane ist auch da.
Ja, ich bin auch da.
Wir stellen nie die Christiane vor. Meistens vergisst die Christiane auch mich.
Ja, aber seit dem letzten Mal nicht mehr.
Folge 29.
Kurz dir, Flo, du bist 19 Jahre alt und Schüler. Und du bist zwar erst 19, aber du hast schon relativ viel erlebt, sagen wir es mal so. Du hast, also bist sehr aktiv. Du hast zum Beispiel bei der Irmgard Gries im Bundespräsidentinnenwahlkampf mitgearbeitet, danach warst du einige Jahre politisch aktiv, jetzt bist du unter anderem beim Fridays for Future dabei, beim Frauenvolksbegehren, Pornfilmfestival, also ziemliche Bandbreite und nebenbei maturierst du halt auch noch.
Ja, gerade so nebenbei.
Also schon ziemlich beeindruckend. Und die Brenda erklärt dir jetzt mal, worüber wir mit dir heute plaudern wollen.
Ja, wir haben eigentlich ziemlich, es war gar nicht so einfach, das zu fassen, was wir mit dir reden wollen, wie wir schon einfach, wie wir reden wollen. Aber ist sowas. Und wir haben uns entschieden für das Thema Commitment. Weil das ist natürlich auch etwas, wenn man sich irgendwo engagiert, dass es irgendwie nett ist, wenn man unterschreibt eine Petition und sagt, passt, bin dabei. Oder wenn man sagt, okay, ich stelle mich auf die Straße, ich kämpfe dafür, ich exponiere mich auch in Social Media und so weiter. In den Social Medias, habe ich gelernt, sagt man. Hier lernfähig. Und da haben wir gedacht, das ist ein gutes Thema für dich. Wir sind ja manchmal ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Und wenn wir das Thema vorbereiten, diskutieren wir es dann mal durch.
Okay. Also vielleicht kannst du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Alle fangen an mit den Questions to go. Easy. Ja. Und die Christiane hat die erste Frage.
Buch oder Kind? Ja. Buch oder Kindle?
Buch, definitiv.
Demo oder Petition?
Demo.
Radio oder Fernsehen?
Fernsehen.
Ein freiwilliges soziales Jahr würde ich machen bei?
Ich hätte sehr gern Zivildienst gemacht. Wenn ich tauglich gewesen wäre, dann hätte ich es gern beim Dokumentationsarchiv gemacht, beim Widerstand. Das fände ich ganz spannend.
Früher wollte ich werden?
Ganz gern war, wollte ich unbedingt Feuerwehrmann werden. Ich war auch bei der Jugendfeuerwehr.
Ich habe mir jetzt auch gedacht, Feuerwehrmann. Ich weiß nicht warum.
Ja, das war so, ich habe jetzt nachdenken müssen, so das allererste war so Feuerwehrmann.
Wenn ich mir etwas von der Generation vor mir aussuchen könnte, wäre das?
Mehr Respekt und mehr Anerkennung der jungen Generation gegenüber.
Wenn ich mir eine neue Identität aussuchen könnte, wäre ich?
Ich wäre gerne Alexandria Ocasio-Cortez.
Yoga-Retreat auf Bali oder Surfen lernen in Australien?
Surfen lernen in Australien.
Das größte Problem bei meiner Generation ist?
Bei manchen Desinteresse an ganz vielen wichtigen Themen, die ihre Zukunft betreffen wird.
Das möchte ich später einmal werden.
Die Frage kriege ich, glaube ich, 1000 Mal in der Woche. Und ich habe überhaupt noch keinen Plan. Ich würde gerne in Richtung Storytelling gehen.
Großstadt oder einsame Insel?
Großstadt.
Fridays for Future liegen mir am Herzen, weil?
Weil ich es unheimlich cool finde, dass sich so viele junge Leute mit Überzeugung auf den Heldenplatz oder wo auch immer hinstellen und für ihre Überzeugung kämpfen und die Schule streiken.
Das Wichtigste, das ich bis jetzt in der Schule gelernt habe, ist?
Der Umgang mit anderen Menschen, Respekt, generell Kommunikation gegenüber Vorgesetzten oder mit Menschen umzugehen, gescheit umzugehen, zu wissen, was kann man machen, was kann man nicht machen.
Wir kommen jetzt zum Thema zurück. Nach den Questions to go hast du sehr gut gemeistert. Bravo.
Danke.
Kommen wir mal zur ersten Frage. Was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Und da geht es jetzt nicht nur, wie der Kaffee geschmeckt hat, war es überhaupt Kaffee, sondern eher um die Gesellschaft, in der du ihn getrunken hast oder einfach um das Drumherum. Welcher ist dir so besonders im Gedächtnis geblieben?
Ich trinke, to be honest, erst seit einem Jahr Kaffee. Das hat dann angefangen, dass ich in der Schule einfach immer total müde war und dann zum Kaffee trinken angefangen habe. Das heißt, ich habe noch nicht so viele Erlebnisse mit Kaffee oder irgendwelche Erfahrungen. Ich trinke gerne Kaffee mit meiner Deutschprofessorin. Klingt ganz witzig, die ist eine ganz coole und mit der kann man über alles reden und wir kommen immer ins Tausendste und reden über irgendwas und regen uns über irgendwas auf und das ist ganz lustig und ganz cool.
Wie kommt man dazu, mit seiner Deutschprofessorin Kaffee zu trinken?
Ja, es ist eh...
Geht einfach in der Pause vorbei und sagt,
Ja, wenn es sich anbietet halt irgendwie. Oder auch im Unterricht hin und wieder fragt sie, ja, will wer Kaffee? Und geht dann rüber ins Lehrerzimmer und holt zwei, drei Leute, die Kaffee wollen, Kaffee. Und dann
quatscht man.
Voll nett.
Voll.
Und urcool.
Mhm. Ja, voll.
Ich habe das eher nur gehabt bei der Matura-Vorbereitung dann, wo halt nicht mehr die ganze Klasse da war, sondern halt wirklich nur die Auserwählten, die halt in den Fach maturiert haben, wo man dann so vielleicht ein bisschen so Kaffeehausatmosphäre gehabt hat, aber sonst wäre Unterricht gar nicht.
Bei uns auch nicht, also das gar nicht. Ich meine, unsere Schule war auch sehr groß, deswegen wäre es ein bisschen schwierig gewesen. Mhm. Aber unser Schulbuffet hat es auch nur gegeben, so Kakao und Milchprodukte. Okay. Und es war irgendwie so voll dieses Ding, irgendwie in der Stunde, ich muss kurz aufs Klo und dann geht man zum Buffet und holt ein Baguette und einen Kakao. Wenn man halt dann zurückdenkt, diese Kombination, ist schon etwas steil. Das ist etwas arg. Also. Aber das war total normal für uns. Und wir sind auf der Uni dann urabgegangen am Anfang.
Ein Hotdog mit Kakao.
Voll! Ein Baguette.
Wir haben auch diese Baguettes, diese typischen Schulbuffet-Baguettes.
Ja, diese Kräuterbaguettes, dieser Knoblauch.
Nein, die hat es auch gegeben, aber erst später. Aber das waren halt so richtig, also wie halt so ein französisch Baguette, nur kleiner und da halt urviel Schmarrn drin. Also
ein Salatblatt, Käse.
Ja, genau. Das ist obligatorisches Salatblatt.
Ja, eine Tomate, eine Scheibe. Und das war aber wie ist es am Anfang, also wir waren dann so konditioniert schon drauf, dass es irgendwie, ich kann mich erinnern, es hat gekostet 13 oder 16 Schilling.
Oh. Also, Schilling back in the days. Nicht mehr gehabt, oder?
Nein. Darüber habe ich die letzten zwei Wochen auch ziemlich oft geredet, weil ich erwähne immer, dass ich 2000er bin und dann so, gab's da den Euro schon?
Bist du vor oder nach Euro geboren?
Ja, so, bist du noch Schilling oder nicht mehr? Definitiv nicht mehr. Ich kann auch nicht umrechnen.
Also es zieht 1 Euro.
Ja, 13,7603. Das schon hat sich so eingebrannt in mein Hirn, weil wir haben das in der Schule dann gelernt, wie viele Schilling sind ein Euro, und wir haben so viele Rechenbeispiele dazu gehabt, deswegen 13,7603, ja.
Ja, also es war 1 Euro.
Sehr zukunftsträchtiges Rechnen.
Oh ja.
Aber Kakao, ich finde das ganz witzig, weil ich in letzter Zeit trinke ich auch total viel Kakao und ich gehe dann immer zum Professor vor, Professor, kann ich mal Kakao holen? Also, ja, geh.
Ja, aber das ist dieses, ich bin jetzt eigentlich schon fast fertig.
Kommt, aber man kann nicht bei jedem Professor sagen, hey, kann ich mal Kakao holen, also das geht nicht, aber bei manchen, die sind halt total locker, also ich hole halt einen Kakao oder er sagt, kannst du mal was mitnehmen vom Buffet? Sagen wir es, ja, voll, auch ganz lustig.
Das nicht geben.
Wie ist denn das eigentlich bei dir in der Schule? Kriegst du dann irgendwie so, ich meine, du wird dir, schätze ich mal, in der Schule auch bekannt sein, dass du relativ viel machst?
Ja, leider, mehr oder weniger
gut. Ist das eher positiv oder negativ für dich? Oder willst du es jetzt nicht sagen?
Nein, man kann es ruhig sagen. Politisches Engagement ist immer schwierig, weil zwei Jahre auch parteipolitisch aktiv und das hat sich dann auch bei den Lehrerinnen rumgesprochen. Und man wird dann auch von einem Professor immer wieder konfrontiert, ja, du bist nicht Techniker, du bist der Politiker. Und ja, ganz, ganz viel kommt nicht weit. Also ich rede auch mit Professorinnen über Politik, weil die sind alle sehr politikinteressiert, klar. Und habe denen auch gesagt, ja, ich bin beim Frauenvolksbegehren aktiv und mache jetzt das Porn-Film-Festival. Wobei, das habe ich nicht allen gesagt. Ja, aber man muss halt wissen, mit wem man drüber reden kann, weil ich glaube, das kann auch ziemlich negativ, nicht zu negativ sein, aber kann falsch aufgeschnappt werden. Mhm. Aber ich habe jetzt vor kurzem eben diesen Gastkommentar über die Fridays for Future geschrieben und das hat sich dann irgendwie bei den Lehrerinnen alleine weiter verbreitet, weil eine Professorin hat es bei mir auf Instagram gesehen und war gleich so, oh, wow, und hat es dann gleich an alle Lehrerinnen geschickt in der Abteilung und ich war so, oh. Jetzt redet mich hat wirklich jeder Professor, Professorin darauf angesprochen. War ganz witzig. Aber alle voll supportive. Also ein Professor zieht mich auf, weil ich gehe ja jetzt immer jeden Freitag streiken. Mhm. Zieht mich da hin und wieder auf, aber sonst.
Wie ist denn das bei dir dann im Klassenumfeld? Also fragen dich, kommen dann konkret Leute auf dich zu oder Mitschüler auf dich zu und sagen so, hey Flo, voll cool, was du da machst, kann ich da mal mit? Oder krasses Gegenteil, hey Flo, was für ein Scheiß.
Kannst du mal aufhören mit dem bitte?
Ja. Chill mal.
Man macht sich natürlich zu irgendeiner Angriffsfläche auf gewisse Weise. Ich meine, in meinem Alter, ich bin halt in einer reinen Burschenklasse und da forschen sich dann halt auch alle gegenseitig und dann bin ich halt der Ultra-Feminist und habe ein Feministinnen-Shirt in der Schule an und dann, der Flo ist eine Frau, oh lustig, not. Aber dass sie aktiv gesagt hätten, ja, ich würde das jetzt auch gerne mal machen, nicht. Ich habe ein paar aus meiner Klasse mitgenommen zum internationalen Klimastreik, wobei die nicht lang geblieben sind, aber sie sind mitgekommen. Ja, meine Klasse ist nicht, ich würde nicht sagen total unpolitisch, aber auch nicht super interessiert. Also es gibt immer wieder Situationen, dass wer herkommt und sagt, hier Flo, was geht da gerade ab? Ich verstehe das nicht, oder? Mhm. Weil der Medienkonsum ist jetzt nicht so riesig bei denen. Also die kriegen da auch nicht so viel mit, weil die halt vorrangig auf Twitch sind und schauen dann bei Twitch und schauen sich halt Game an und halt nicht irgendwelche Politiksendungen, die ZIP2 mit Wolf oder, keine Ahnung, lesen Standard oder Presse.
Ist es nicht schwierig? Also ich schon mal, seitdem wir uns kennen, habe ich mich gefragt, ob das nicht wahnsinnig schwierig ist, immer mit sehr viel älteren Leuten nur zusammen zu sein und dann wieder zurück in die Schule zu gehen und dort mit Gleichaltrigen zu sein, aber es nicht ein Spagat ist, der sehr schwierig ist.
Der Spagat ist ziemlich schwierig, weil du bist halt immer in einem sehr intellektuellen Umfeld. Also ich bin ja mit 16 in die Partei gekommen und dann, du setzt dich halt mit ganz anderen Sachen auseinander, als die in meinem Alter. Eh klar, irgendwie, wenn man auch bei der Partei dann auch nur ehrenamtlich, sondern auch hauptamtlich ist und...
Also du warst jetzt bei der Partei mit Gries.
Genau,
das war eigentlich der erste Schritt in die Politik oder ins Engagement eigentlich.
Genau, das ist auch meiner Deutschprofessorin zuzuschreiben, weil sie ist auch gleichzeitig meine Geschichtelehrerin und wir mussten Referate machen, weil sie hat gemeint, wir müssen uns jetzt mit der Bundespräsidentinnenwahl auseinandersetzen, weil die kommt bald und ihr müsst. Und dann hat
und
jeder
du warst eine Person, die erste Wahl, wo du wählen durftest.
Ja, voll. Und sie hat dann einfach die Kandidatinnen zugeteilt und ich hatte halt die Irmgard Gries und war halt auf der Website und habe dann 1 Euro gespendet und habe dann immer wieder Newsletter gekriegt deswegen. Und war dann halt zufällig bei dem Stammtisch und so bin ich reingepurzelt in die ganze Geschichte.
Allein diese Hürde als 16-Jähriger, wo du wahrscheinlich mehr Interessen und andere Interessen hast, als dich mit einer Bundespräsidentenwahl auseinanderzusetzen, zu einem Stammtisch aktiv zu gehen, ist schon ein Schritt, den es, glaube ich, nicht so viele machen.
Ja, ich war einfach total neugierig, wie das abläuft. Ich war immer schon neugierig, ich habe immer wieder was probiert. Ich war auch kurze Zeit beim, ich weiß nicht, wie der Verein jetzt genau heißt, Verein für junge Journalistinnen, also Leute, die ein bisschen probieren wollen zu schreiben. Mhm. Eben auch bei der Feuerwehr ganz viel Musik gespielt. Also ich habe immer ein bisschen was gemacht, habe es mir angeschaut und wenn es mir nicht taugt hat, habe ich wieder aufgehört. Und ich war halt einfach curious, was da abgeht, über was die da reden. Und dann bin ich dorthin gekommen und dann war der Altersschnitt, glaube ich, 55, also alle hatten weiße Haare, nur ich nicht. Und dann sitze ich da inmitten von älteren Personen und die haben mich dann halt gelöchert, wie schaut's aus in der Klasse und wie sehen das die Jungen, wen werden die wählen und waren halt auch ganz interessiert, aber war ein bisschen komisch unter so vielen ganz alt, also nicht ganz alt, aber älteren zu sitzen bei diesem Stammtisch.
Glaubst du, das wäre auch, wenn du hast vorher gesagt, ja, euch ist der Kandidat oder die Kandidatin zugeteilt worden. Und jetzt nehmen wir mal an, das wäre jetzt nicht die Chris gewesen, sondern Norbert Hofer vielleicht nicht, aber Alexander Van der Bellen. Glaubst du, wärst du dann auch, wäre das auch der erste Schritt zum Aktivwerden gewesen, glaubst du?
Ja. Also jetzt blickend, ich habe mich mit 16 mit Politik überhaupt nicht ausgekannt. Ich habe keine Ahnung, ich hatte keine Ahnung, was Ideologien sind, historisch, was für Backgrounds die Strömungen haben, was genau die Positionen jetzt bedeuten, was ist Liberalismus, was ist sozialdemokratisch zu sein, was sind sozialdemokratische Positionen. Schwierig zu definieren mit 16 und generell auch ziemlich schwer. Und ich glaube, hätte mich eine andere Partei oder ein anderer Kandidat angesprochen und gesagt, hey, kommst mit Flyern, wäre ich Flyern gegangen und wäre genauso da mitgezogen worden von den anderen, weil innerhalb der Strukturen hast du immer eine Community, die irgendwie ganz nah aneinander ist und urtoll ist und dich mit offenen Armen empfängt, hoffentlich. Also wenn nicht, dann macht diese Community etwas ganz falsch, aber normalerweise funktioniert das und du findest ja in diesen, das sind ja dann auch wieder Bubbles, in denen du immer wieder Zuspruch kriegst für das, was du tust und ich glaube, hätte es mich woanders hin verschlagen, wäre ich dann auch dort gewesen, hätte die ersten 1,5 Jahre gemeint, alles mega geil, die Position finde ich super und das verteidige ich bis aufs Messer und so.
Glaubst du, dass es auch was gefährlich ist, weil das Jugendliche doch, nicht Jugendliche, sagen wir so, politisch noch nicht so involvierter, ich glaube, das ist jetzt nicht altersabhängig, sehr leicht irgendwo hineingezogen werden, wo sie später aufkommt, vielleicht ist es doch nicht so krass. Mit einem guten Argument oder einer guten Geschichte.
Es gibt immer diese, man redet von diesen Parteisoldaten, die halt mit 16 in die Jugendorganisation kommen, also diese klassische parteipolitische Karriere von der Jugendorganisation zur Studentenorganisation und dann in die Partei. Genau. Wobei, der war ja gar nicht in der Studentenvertretung. Das hat er ausgelassen. Aber ich finde das dann irgendwie nicht schade, aber diese Leute sind dann auch so, haben dann auch so einen Tunnelblick auf ihre Dinge, weil die konzentrieren sich dann halt auf ihr Mandat, das sie vielleicht irgendwann einmal anstreben sollten, wollen, haben möchten. Was auch verständlich ist, wenn man egozentrisch ist. Man muss ja, wenn man in die Politik geht und politisch aktiv ist, muss man auch ein bisschen egozentrisch sein. Mhm. Auch extrovertiert, weil introvertiert ist schwierig. Gibt es auch Leute, nicht viele, die gute Arbeit machen, die eher introvertierter sind, aber ganz schwer. Und man muss halt auch sich in den Mittelpunkt stellen können, wenn man in die Politik geht. Also man muss...
Rampensau sein.
Ja, voll. Also man muss halt wirklich auch rausgehen können und sagen, ja, ich hau mich da jetzt in einer Schlammschlacht. Und das ist halt auch ein Prozess, den man erst lernen muss.
Aber lass mich einhaken bei dem, was du gesagt hast. Es geht ja unserem Podcast auch ein bisschen so. Mhm. Natürlich ist es für uns leichter, Leute, die politisch aktiv sind, einzuladen, weil die ihre Position auch vertreten wollen. Und die wollen auch irgendwie zeigen, was sie können, wissen, gemacht haben und so weiter. Mhm. Das macht es natürlich leichter als jemand, der nicht politisch aktiv ist oder keine Message hat oder sagt, okay, ich habe jetzt kein Anliegen, was mir besonders wichtig ist. Ich weiß halt nicht, ich vertraue halt Menschen oder ich sage, ich finde Menschenpolitik auch gut, die ein Anliegen haben. Und das ist halt meine Kritik an Sebastian Kurz, weil im Grunde weiß ich nicht, für was er steht. Und ich weiß nicht, für was er steht, ich weiß nur, dass er an der Macht sein will. Und vielleicht ist das irgendwie das Problem mit Leuten, die diese Parteikarriere machen. Da geht es ja nicht nur um Inhalt, da geht es auch nicht um Meinung.
Voll, es ist Macht, Machterhalt. Da gibt es ja dieses super Buch von der Lulorenz Zittelbacher, Der Preis der Macht, wo sie ehemalige Politikerinnen befragt hat, wie die Zeit in der Politik war. Da hat sie die ersten Landeshauptfrauen interviewt, die einzige Vizekanzlerin, die wir hatten. Und ich finde das total spannend, weil da merkt man auch, wie mit Frauen in der Politik umgegangen wird. Und wenn die dann Macht haben, also das ist dann wieder, das ist jetzt wieder eine feministische Perspektive, wenn man schaut, wie es Frauen dann geht in dieser Machtposition. Aber generell, dieser Machterhalt innerhalb der Parteien, das wird in dem Buch sehr, sehr gut beschrieben, dass es super schwierig ist, in so einem System nicht gleich gestürzt zu werden, wenn man etwas falsch macht oder etwas nicht ganz richtig macht, weil schon der Nächste wartet. Und nach dem sitzt noch wer, der auch schon dorthin möchte. Und alle wollen diese überdimensionale Macht und die hat halt auch irgendwie einen Preis für sich selber und für das ganze Umfeld, das man hat.
Ich finde es, also aus meiner politischen Erfahrung heraus, ich finde es immer schade, wenn Leute nicht sehr klar sagen, was sie wollen. Nämlich auch, wo sie hinwollen. Ich finde es total berechtigt, dass man in eine Partei geht und sagt, ich möchte diese und jene Funktion haben. Ich finde, es ist okay, weil also das zeigt auch, wo man hin möchte. Und das machen aber viele nicht. Und es gibt, und das finde ich auch schade, dass viele nicht verstehen, dass man vielleicht nicht an die Spitze will. Dass man für sich sieht, irgendwie, ich möchte vom lokalen Level bleiben. Oder das interessiert mich. Oder ich möchte bei dem Thema bleiben, weil das interessiert mich. Und das ist dann immer so, da stimmt irgendwas nicht. Du hast sicher irgendeinen ausgeheckten Plan, den ich noch nicht sehe. Und tatsächlich, und das finde ich so schade, dass man eigentlich innerhalb von Parteien und wahrscheinlich auch Vereinen oft nicht glaubt an das, was die Leute sagen.
Ist so ein gewisses Misstrauen entwickelt.
Ja, voll. Danke für das Wort.
Ja, aber das muss man sich in einer Partei schon fragen. Warum ist die Person jetzt da? Könnte halt alles sehr scheinheilig wirken, wenn sich jemand jetzt nur für Schrebergärten einsetzt.
Aber zum Beispiel, ziehen wir es mal an deinem Beispiel, ja? Und du sagst, okay, ich möchte mich für das Frauenvolksbegehren engagieren. Fände ich es auch berechtigt zu sagen, okay, ich bin nicht in der Partei, aber setze mich das ein. Und wenn das jetzt erledigt ist, dann mache ich das Nächste. Ist auch okay, zu sagen, ich begleite das jetzt einen Weg und dann halt nicht mehr. Weil dann ist mein Thema dort gegessen.
Es war ja nicht mein Ziel, da als Sprecher oder als der Frauenvolksbegehren-Held rauszugehen, sondern ich habe die Website gemacht und glaube, ich habe es ganz okay gemacht und habe einen Beitrag geleistet für einen Diskurs in Österreich, der ganz wichtig ist.
Ja, aber es ist trotzdem... Das ist eine sehr unösterreichische Variante, zu sagen, und dann mache ich was anderes.
Ja, vor allem, man hängt gerne an sowas. Ja. Abzuschließen ist ein sehr schwieriger Prozess in allem und überall. War auch ganz schwer, von der Parteipolitik Papa zu sagen irgendwie. Also oder auch beim Frauenvolks. Natürlich hängt da dein Herz drin, Herz und Seele, weil du steckst ja ganz viel Zeit, ganz viel Herzblut und Energie in dieses Projekt. Und wenn man dann sagt, ja, ich muss jetzt einen Schlussstrich ziehen, weil entweder kommt was Neues oder du kannst halt einfach nicht mehr, weil es zeitlich oder von der Überzeugung her einfach nicht mehr funktioniert, dann tut's weh. Aber es tut gut weh. Finde ich, weil du hast ja dann diesen Outgoing-Prozess und das tut dann in den ersten Wochen sehr weh und dann wird es aber besser und dann fängt man an zu reflektieren und dann merkt man auch, dass es vielleicht eine gute oder vielleicht eine schlechte Entscheidung war, man kann sich ja dann immer noch umentscheiden, aber man merkt dann nach 2-3 Wochen, dass es dann sehr wahrscheinlich die richtige war, also in meiner Situation.
Wie bist du ins Frauenvolksbegehren in den Aktivismus dort reingekommen?
Wie ich ins Frauenvolksbegehren gerutscht bin. Mein erster richtiger Kontakt zum Frauenvolksbegehren war durch die Hanna Herbst. Ich habe mit ihr zusammen 2017 ein Weihnachtsfest organisiert für Personen, die Weihnachten ansonsten alleine hätten feiern müssen. Also wir haben ausgeschrieben, hey, wer feiert Weihnachten alleine, wollt ihr nicht mit uns zusammen feiern? Und haben uns dann in die Vollpension gesetzt, die uns das Lokal zur Verfügung gestellt haben und haben dann mit den Leuten gefeiert. Und da bin ich dann mit ihr ein bisschen ins Reden gekommen und war dann bei einem Stammtisch. Und dann bin ich da auch so reingepurzelt. Ich weiß nicht, das passiert ja immer irgendwie bei einem Spritzer.
Ja. Aber du setzt dich an, also es war ja nicht nur das Frauenvolksbegehren, jetzt ist es Fridays for Future und Pornfilm Festival. Also das ist ja schon eine ganze Bandbreite. Siehst du da irgendwo einen Connex, dass du dich für all diese Dinge einsetzt? Oder ist das jedes für sich separat und jedes für sich separat ist gut?
Das Wort, was mir jetzt einfällt zu allen dreien, ist Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, weil Pornos haben mit Feminismus ganz viel zu tun. Also wir beim Pornfilm Festival werden zum Beispiel auch feministische Pornos gezeigt, weil das geht ja auch um die Visualisierung, wie stellt man eine Frau dar. Mhm. Da gibt es ja von Soft zu Hard Porn und dann gibt es halt auch Femporns aus der Perspektive der Frau, wie die Sex erlebt, wie die das macht. Und da gibt es auch eine gewisse Gleichberechtigung im Porno, wie in der Zivilgesellschaft und auch die Gleichberechtigung bei jungen Leuten, weil warum ich mich jetzt so stark für Fridays for Future einsetze, ist, weil ich diese Meinung, man nimmt den jungen Leuten ihre Meinung, weil man sagt, ja, die sind so jung, die kennen sich hier nicht aus. Nein, das finde ich nicht. Also man darf nicht sagen, man gibt jetzt jungen Leuten ab 16 ein Wahlrecht und sagt dann, ja, aber die haben eh keinen Plan.
Was ist das für ein, Meinung ist wurscht.
Ja, eher das ist ein total komisches Demokratieverständnis, weil warum gibt man dann schon so jungen Leuten eine politische Meinung, weil man gibt ihnen ja mit dem Wahlrecht eine politische Meinung, mit dem aktiven Wahlrecht und dann mit 18 auch schon das passive Wahlrecht. Und da fängt auch das Herz gleich zum Rasen an, weil das macht mich einfach sauer, wenn da einfach Leute kommen und sagen, ja, die setzen sich da jetzt für Klimaprotest ein, aber machen dann immer Müll oder fahren mit dem SUV hin und gehen dann zum Mäcki oder so. Die Kinder und Jugendlichen stehen ja auf der Straße, um ihre Zukunft zu retten. Ich meine, da geht es ja um was. Es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass es irgendwann einmal nicht mehr so schön sein wird, wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt gerade weitermachen. Und das, was erreicht werden soll, ist Druck, dass gehandelt wird und das muss von der Politik passieren und nicht von den Jugendlichen selber. Das heißt, Konsumkritik bringt sich in der Debatte gar nichts, weil es geht um größere Entscheidungen. Da geht es um globale Unternehmen, wie die mit Ressourcen umgehen, wie die mit dem Ausstoß von Gasen oder whatever umgehen oder die Besteuerung von Kerosin und Flugzeugen. Da muss halt irgendwie gehandelt werden oder dass man sagt, der Feinstaub ist zu hoch, ja, dann macht man halt einen autofreien Tag einmal in der Woche in der Großstadt. Aber das passiert ja nicht, das wird alles ignoriert und weggelächelt und dann sagt man, ja, die Kinder. Und dann kommt die Politik und sagt ihnen, ja, nein, ihr dürft jetzt nicht streiken, wir machen da einen Erlass und jetzt dürft ihr nicht mehr streiken, jetzt ist das unentschuldigt und dann gibt es Geldstrafen, wenn ihr da auf die Straße geht. Und das finde ich ganz falsch, weil warum sollte man bei einem Streik, und es heißt Streik, weil es ein Streik ist, also man will ja Druck aufbauen dadurch, kann man ja auch in der Arbeit machen. Also wenn jetzt irgendwer wegen den Kollektivverträgen auf die Straße geht, dann wird das immer total gefeiert von ganz vielen Leuten, weil dann dieser Zusammenhalt gefeiert wird, aber bei den Jungen wird das kritisiert, weil die sollen ja nicht auf der Straße stehen und für ihre Meinung einstehen, sondern in der Schule was lernen. Aber warum sollten sie in der Schule etwas lernen, wenn sie keine Zukunft haben, in der sie das Gelernte anwenden können?
Also danke, dass du das Thema jetzt aufgemacht hast, weil also wie die erste Thema war, haben wir auch irgendwie darüber gesprochen, weil ich verstehe total deinen Punkt. Ja. Ich verstehe total, wo es herkommt. Ich finde es wahnsinnig wichtig, sich für die Zukunft einzusetzen. Und ich glaube, das darf auch keine Altersfrage sein. Bin total bei dir. Ich frage mich nur jetzt rein taktisch, ob es klug ist, sich die Front aufzumachen. Zu sagen, wir gehen am Freitagvormittag, ob es nicht klug wäre zu sagen, okay gut, wenn ihr glaubt, es geht nur ums Schulfreihaben, dann gehen wir halt am Samstag und wir sind genauso stark. Ob das Argument, ob man sich da einfach nicht eine Diskussion aufmacht, die total nicht zielführend ist, weil man nur diskutiert über das Wie und nicht über das Was.
Aber ich glaube, dann wird die Debatte wieder in die andere Richtung gelenkt werden, ja eh, aber die fahren ja dann immer noch mit dem SUV hin und gehen zu McDonald's nach der Demo. Ich verstehe den Aspekt mit dem Streiken, aber das hat Matti Rander vom Fridays for Future Vienna sehr gut gesagt, hätte sich die Greta Thunberg am Samstag vor das Parlament gesetzt, wird sie da immer noch alleine sitzen. Und damit hat er völlig recht, weil ohne dem kriegt man ja keine Aufmerksamkeit. Man muss ja auch irgendwie schaffen, dass die Leute dir zuhören, dass du Reichweite kriegst und das schafft man halt nur, wenn man irgendwie
lästig ist.
Voll.
Ja, nein, und deswegen habe ich auch das erste große am Freitag total verstanden. Ich habe es auch Sinn erfunden, das mir aufzuzeigen. Ich frage mich nur, ob das auf die Dauer nicht einfach dem Thema schadet. Und das würde ich jedem fragen, egal wie alt er ist. Und das frage ich mich immer, wenn man um ein Thema kämpft, ob man manchmal noch im Blick hat, ob es ums Thema geht oder ums Lautsein.
Ich finde beides, weil das in Wien ist es so konzipiert, dass bei diesem Fridays for Future am Anfang halt demoartig halt in die Crowd geschrien wird und dann schreit die Crowd zurück und dann gibt es das streikende Klassenzimmer. Das heißt, da kommt dann immer eine Forscherin, ein Forscher, setzt sich nicht hin. Die Schüler setzen sich dann hin vor dieser Bühne, diese 200 bis 500 Jugendliche, die dann immer dabei sind. Kommen dann immer mit der Zeit immer mehr Leute, weil die dann halt auch nach der Schule kommen, weil manche wollen halt nicht oder können nicht die Schulzeit streiken und hält dann die Professorin oder der Professor eine Lecture über den Klimawandel. Also sie sitzen da und haben quasi Unterricht und lassen sich da gerade von einer Person unterrichten für das, was sie gerade einstehen. Und das finde ich eigentlich ein super geiles Zeichen, weil das zeigt halt wirklich, dass sie für die Sache da sitzen. Mhm. Weil welcher Jugendliche setzt sich auf den hellen Platz bei über 20 Grad und hört sich über eine Stunde lang an, wie ein Poker-Professor über den Klimawandel redet.
Mhm. Aber das ist zum Beispiel lustig, weil das habe ich zum Beispiel auch nicht mitbekommen. Also dass dann quasi ein Professor oder sonst irgendwer kommt und das erklärt und quasi so Alternativunterricht unter Anführungszeichen macht, weil entweder ich habe es nicht mitbekommen oder es ist halt auch nicht berichtet worden. Also ich will jetzt niemandem unterstellen, dass er irgendwas nicht berichtet hat, aber, aber das ist halt schon dann auch, weil halt der Fokus, so wie du, Brenda, vorher gesagt hast, weil dann der Fokus darauf ist, die Schüler und Schülerinnen gehen nicht in die Schule, sondern gehen streiken, weil sie dann nicht in die Schule gehen müssen. Und ich glaube, das war auch, also darüber ist einfach viel, viel mehr berichtet worden, dieses, die Schüler wollen nicht in die Schule gehen und deswegen gehen sie streiken und wollen das, also...
Das Problem ist halt, dass jeder von uns einmal so alt war wie du jetzt. Und jeder von uns hat irgendeine Phase miterlebt, wo wegen irgendwas gestreckt worden ist. Mhm. Wegen einem Thema. Also bei uns war es zum Beispiel Sparpakete.
Und zwar Stundenkürzungen.
Ja. Und das ist immer das Problem, weil jeder von uns weiß, dass Leute mit Streik gegangen sind, denen der Inhalt komplett wurscht war. Die nur mitgegangen sind, weil sie einfach nicht in die Schule gehen. Und damit, und das meine ich eben damit, dass man halt sich das Thema wegnimmt selbst. Deswegen, also dass man sich nicht wegnimmt, sondern blockiert.
Ja, aber ich meine, wenn jemand nicht in die Schule gehen möchte, dann schwänzt er halt und geht dann nicht auf den hellen Platz, oder? Das ist halt mein Point, weil ich würde mich da nicht bei 20 Grad da auf den hellen Platz sitzen, sondern irgendwo Eis essen oder chillen im Bett und schauen Netflix.
Es ist tolerierter.
Gesellschaftlich und also von der Schule aus halt nicht so. Warum tut man sich das dann an und setzt sich dem aus?
Aber das ist, ich meine, das ist nur so ein Punkt, weil ich finde es super, sich zu engagieren und zu sagen, irgendwie die Meinung zu sagen. Und die Kritik, egal was die Kritik ist, zu McDonald's vorzugehen vorher oder irgendwie whatever oder Primark Sachen zu tragen, ich meine, das würde auch das kommt genauso bei Donnerstag-Demos. Ja. Ich glaube, das ist einfach also ein leichtes Argument gegen Demonstrationen.
Bei der Umkehrschluss ist dann halt, man geht ja auf die Straße bei Fridays for Future, um irgendeine Änderung in der Klimapolitik zu erreichen. Und wenn man dann halt hingeht und halt Schmutz macht, dann ist das halt das Gegenteil von dem, was du gerade streikst. Bei Donnerstagsdemos schmust du ja dann nicht mit Faschos, Gegenteil.
Ja, aber es wird schon auch gestreikt gegen den Inhalt der Regierung. Und wenn ich für eine sozialere Politik und für bessere Arbeitsbedingungen streike und dann zu Primark einkaufen gehst, das ist das gleiche Argument.
Ja, sicher, voll.
Also das, oder ein iPhone hab oder was auch immer. Ja. Da gibt es ja mehrere Beispiele.
Es ist ja, halt voll. Ich finde halt die Kritik auch von Politiker, vor allem Politiker, weniger innen, auf das Konsumverhalten, weil ich meine, ja, dann hat halt wer ein H&M-Shirt, weil er kann sich nicht leisten, in den Ökoshop zu gehen und sich um 70 Euro ein Shirt zu kaufen, das halt nachhaltig aus Baumwolle ist. Und das verstehen halt ganz viele nicht, dass sich dieses bewusstes Leben ist auch teuer. Es kann teuer sein. Also wenn man weiß wie, kann bewusst Leben auch nicht so teuer sein, aber es ist schon, dadurch, dass es auch hochwertiger ist und halt auch besser entlohnt wird, sind die Produkte natürlich teurer. Und das verstehen ganz viele nicht, dass die sich das halt einfach nicht leisten können. Wenn dann ein Politiker mit 8000 Einkommen im Monat sagt, ja, pf, der geht da mit H&M-Shirt und sitzt da mit seinem Hugo Boss-Anzug, ja, okay, cool. Dann mach du das, sein Vorbild, kauf bewusster und zeig das den Leuten, sag das und zeig ihnen eine Alternative und sein Vorbild. Und
aber ich finde, dass die Kritik schon berechtigt sein muss. Also ich finde, also das finde ich persönlich. Ich meine, ich muss sagen, die Rolle gefällt mir heute gar nicht. Nein, ich finde aber, dass, also man muss es schon sagen dürfen, finde ich.
Ja, sicher, aber ich
finde, ich finde, man muss schon sagen dürfen, hey, ja, ist gut, dass du dafür einstehst und wichtig, aber ein bisschen von der eigenen Haustür kehren ist auch okay.
Aber das kommt dann auch davon, wie man es sagt.
Das stimmt, das ist immer der Ton.
Ja.
Darauf wollte ich hinaus, dass es eigentlich auf den Ton ankommt. Genauso wie es, finde ich, auf den Ton ankommt, wie man mit Jugendlichen redet über das, was sie tun.
Also wenn man eine gute Debatte in einem guten Rahmen führt, ist das ja in Ordnung. Und ich verstehe auch, wenn wer sagt, ja, ich halte jetzt nicht so viel davon, finde ich auch voll in Ordnung, ist auch voll okay. Wir sind in einer pluralistischen Gesellschaft, in der viele Meinungen zu akzeptieren sind. Das ist halt einfach so. Aber von oben herunter zu reden, das finde ich immer ganz ungut. Weil als Politiker, Politikerin bist du eben in einer höheren Position, vertrittst das Volk, und wenn man dann so die Meinung und das Engagement von solchen Leuten halt einfach runterredet und mies macht, mit ganz, ganz ungut formulierter Kritik, finde ich das nicht gut.
Und jetzt kommt eine wichtige Frage. Wenn diese Debatten alle auf Social Media da stattfinden, wenn diese Debatten alle in den Social Medias, ist das richtig?
In den sozialen Medien.
ich hab gehört Social Medias, ja.
Okay.
Versuch das jetzt hier korrekt zu machen. Wenn die Debatten, also wenn jeder Politiker, also nicht nur die, wir haben politische Debatten, wo es immer um Gruppen geht, die anderer Meinung sind, wenn die nicht direkt geführt werden, nicht face-to-face, sondern über 140 Zeichen sich was ausgerichtet wird, verkürzt das nicht genau das und macht den Ton härter?
Muss nicht sein. Es ist natürlich, wenn man in einem persönlichen Gespräch hat man ja viele Emotionen, du weißt, wie eine Person es sagt oder wie sie das rüberbringen möchte, man kann ganz viel missverstehen im Internet, das ist auch, da kommt es immer zu Konflikten, die eigentlich keine Konflikte sind, weil man eh derselben Meinung ist, aber irgendwer formuliert das jetzt harsch und tritt jemanden auf den Fuß damit, obwohl er das gar nicht wollte. Das ist einfach ungut formuliert, das passiert mir auch. Also ich, hin und wieder ist ein Tweet einmal ungut formuliert und ich tritt einer ganzen Community auf die Zechen, weil ich jetzt falsch, keine Ahnung, gegendert oder, keine Ahnung, irgendwas falsch geschrieben habe. Oder härter geschrieben habe, was ich nicht wollte. Und es stumpft die Debatte sicher ab, wenn man online diskutiert und nur 280 Zeichen auf Twitter hat.
Glaubst du, nimmt deine Generation Debatten mehrheitlich im sozialen Netzwerken wahr oder stellt man sich schon der Debatte auch persönlich?
Mehr
online. Schon geil, wenn man sich für eine ganze Generation reden darf, oder?
ich kann ja auch nicht für alle reden, weil ich bin ja auch einer aus 1000. Aber...
Als Kritik an mir, dass ich Generation.
Aber ich glaube, dass die Debatte schon ins Internet geht, wenn man sich Reddit anschaut, das ist ja riesig. Also da werden ja auch ganz viele politische Debatten geführt über zum Beispiel Artikel 13, hat ja, glaube ich, die ganze Jugend gerade abgeholt und sind alle auf die Straße gegangen für ihre Memes und whatever und ihre Streams, YouTuberInnen. Ja, aber ich glaube, das wird alles hauptsächlich online ausgetragen, weil persönlich sich so zu exponieren und zu debattieren ist halt sehr anstrengend. Man fühlt sich auch schlecht, weil wenn dann der andere ein besseres Argument hat und dich gerade in den Boden schmettert, obwohl du weißt, deine Meinung ist eigentlich eh voll in Ordnung, ist halt nicht cool. Im Internet sagst du, ja okay, sei mal ein Troll.
Aber das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich eine Diskussion mit jemandem führe, ich stelle meine Meinung sowieso nicht in Frage. Meine Meinung ist immer richtig. Für mich. Nein, wirklich. Also meine Meinung ist für mich richtig. Punkt. Ja. Ich versuche das an mir auch zu ändern in Social Media, dass man nicht immer versucht, andere von der eigenen Meinung zu überzeugen. Ich finde es auch okay, dass man Argumente austauscht und sagt, das ist meine Meinung, deal with it. Ja. Schöne Grüße, schönes Leben, wieder schauen. Aber ich glaube, dass eben das Social Media fördert das, dass man versucht, entweder das letzte Wort zu haben oder Recht zu haben oder den anderen zu überzeugen. Die Frage ist, muss man das eigentlich immer? Ist es immer die Aufgabe?
Den anderen zu überzeugen.
Ich muss schon meistens recht haben, aber...
Geil.
Das kennen wir gar nicht, gell?
Nein, mir aufgefallen.
Also meine eigene Frage an dich ist, vielleicht sollte man darüber... Also ist es deine Meinung, dass man darüber diskutieren sollte, auch einfach mal wieder Meinungen auszutauschen und nicht versuchen, recht zu haben und den anderen zu überzeugen vom Recht haben?
Ich tausche mich ja ganz viel aus. Ich kenne mich auch in ganz vielen Bereichen überhaupt nicht aus. Also ich kenne mich Wirtschaft, Steuern, forget it. Also kein Plan. Und ich versuche mir halt irgendwie ein Bild zu zeichnen und finde ein paar Modelle gut, aber lass mich natürlich davon anderen überzeugen, dass etwas besser ist oder dass es so besser läuft. Ich finde schon, dass man jemanden von seiner Meinung überzeugen kann, wenn man sich denkt, hey, wenn jemand eine sehr abstruse Forderung hat, und jetzt meint, ja, wir müssen jetzt den Schwangerschaftsabbruch einschränken und wieder zurücknehmen. Dann stehe ich natürlich auf und sage, hey, Bullshit, das geht nicht. Du kannst nicht einer Frau sagen, wie sie lebt und wie sie mit ihrem Körper umzugehen hat und ihre Rechte, die sie jetzt Gott sei Dank seit erst 40, 50 Jahren hat, auch behalten darf. Also da muss man dann schon, man muss halt immer abwägen, um was es geht. Also wenn es jetzt nicht so wichtig, für mich nicht so wichtig ist, dann steige ich auch in keinen Kampf, weil das bringt mir nichts, das kostet mich nur Kraft und ich ärgere mich einfach nur unnötig in irgendwelchen kleinen Debatten, die nötig sind. Aber wenn es wichtig ist und ich mir denke, hey, Trottel, think about it.
Ja, aber genau, ich versuche selber, es geht manchmal besser, manchmal schlechter, andere Menschen mit Fakten zu überzeugen, nicht mit meiner Meinung.
Ist auch gut.
Es ist wahnsinnig schwierig und sehr aufwendig, muss ich sagen. Aber man merkt halt, dass die Reaktion oft ist, dass die Leute eigentlich nur Recht haben wollen. In Wahrheit geht es darum, wer hat Recht und wer hat das letzte Wort. Und ich glaube, das tut der politischen Kultur einfach nicht gut.
In manchen Debatten oder ganz viele Leute, ich hatte ja während meiner Frauenvolksbegehrenzeit, wo ich sehr aktiv war, immer wieder die Debatte, ja, den Gender Pay Gap, den gibt es ja nicht. Und wenn, dann liegt es ja daran, weil die eh nur Teilzeit arbeiten und weil sie halt nicht arbeiten, weil sie Kinder haben. Mhm. Ja eh, aber es gibt auch dieses Strukturelle und dann sagen sie, ja eh, aber sie arbeiten Teilzeit und dann kommt immer wieder dieses Ja, aber. Mhm. Aber sie sehen halt nicht ein, dass es bewiesen ist, wissenschaftlich bewiesen, dass Frauen halt einfach weniger bezahlt bekommen. Und sie sagen, jo eh, aber. Und da muss man halt mit Fakten arbeiten, weil dann gibt es halt auch wissenschaftliche Forschungsergebnisse, die das halt beweisen und sagen, hey, deine Meinung stimmt nicht.
Mich würde auch manchmal bei solchen Leuten interessieren, ich habe die Frage noch nicht gestellt, aber interessieren würde es mich trotzdem, wo sie darauf hinaus wollen, zu sagen, also okay, ich kann es mit dir diskutieren, Gender Pay Gap gibt es nicht und Frauen verdienen halt statistisch weniger, weil eben all diese Argumente, diese Bullshit-Argumente, die wir kennen, das kann ich sagen und dann eigentlich wäre die nächste Frage, aber warum willst du nicht, dass Frauen im Schnitt genauso viel verdienen?
Dann sagen sie aber immer gleich, also bei mir war es dann immer so, ja, aber sie verdienen doch eh schon gleich viel. Die werden doch eh alle gleich bezahlt. Stimmt nicht.
Ja, eh, aber ja.
Es ist, ja, schwierige Debatte.
Ich finde die Debatte eigentlich noch leichter als eine Abtreibungsdebatte. Also ich finde das, weil da so viel... nicht Ideologie dazu kommt. Hm. Weil es ist doch gegen Gott. Ich meine, was willst du sagen? Ja, dein Gott ist mir eigentlich wurscht, aber...
Willkommen 2019. Die Kirche hat nichts mehr mit dem Staat zu tun.
Ja, ich, und ganz ehrlich, abgekürzt, diese Debatte, ich verstehe es einfach nicht, warum das manchen Leuten so wichtig ist, anderen Leuten zu sagen, was gut und richtig ist. Es ist mir doch vollkommen wurscht, ob jemand etwas macht, wenn es jemand anderen schadet, was mir nicht gefällt. Also, sorry, ist mir wurscht. Ganz ehrlich, ist es mir wurscht, ob du streiken gehst oder nicht, so. Ja. Weil es ist deine Bildung. Also, verstehst du, es ist deine Zeit und wenn du eine Strafe kriegst, auch... Pff. Ja, interessiert mich nicht. Hart gesagt. Ganz so meine Meinung, aber gut. Aber so meine ich das. Und warum muss man immer über andere urteilen und sagen, das ist jetzt richtig und das ist falsch? Gott, bin ich philosophisch.
Aber mir brennt die ganze Zeit schon eine andere Frage auf der Zunge, die jetzt so peripher was damit zu tun hat. Bissel, aber eigentlich nicht wirklich.
Ein Tüpfel.
Ja, weil wir jetzt halt schon viel auch über das Frauenvolksbegehren geredet haben, Feminismus im Allgemeinen. Findest du, deine Generation ist feministischer als die davor?
Ja.
Bei mir kommt es auch so vor.
Total, es ist halt meine...
Oh, Christian hat recht, by the way.
Definitiv. Es ist für meine Generation halt schon selbstverständlich, dass die ganzen Frauenrechte, die es jetzt mittlerweile schon gibt, dass die da sind. Und dieses Verständnis, dass es das noch gar nicht so lange gibt und dass es seit kurzem gibt, wissen ganz viele nicht. Ich habe in meiner Klasse ein Referat über Frauenrechte gehalten und habe darüber geredet, ab wann was gekommen ist. Also sowas wie die Abtreibung, die Fristenlösung, die kam ja erst 89. Das ist urspät, das war vor 30 Jahren, knapp vor 30 Jahren. Org, oder? Total abstrus, oder das Recht, dass Frauen ohne Einwilligung ihres Mannes arbeiten gehen dürfen.
Das habe ich überhaupt nicht geglaubt, dass das überhaupt gegeben hat. Meine Mama hat mir das irgendwann einmal, da war ich in der Schule, glaube ich, hat sie mir das erzählt und ich glaube, das ist ein Scherz. Ich war so bitte, also ich würde nie auf die Idee kommen, meinen Mann zu fragen, du Schatzi, darf ich bitte arbeiten gehen? Eh nur Teilzeit. Also, ja, urgestört. Also deine Generation feministisch, das wäre gerade, also in meinem, wir sind jetzt nicht so viel auseinander. Da ist schon noch sehr viel, also gerade in meinem Bekanntenkreis oder Freundeskreis ist es dann halt schon noch, wird das dann halt schon noch diskutiert, so, naja, aber wenn dann irgendwann einmal Kinder da sind, ist eh klar, dass einer daheim bleiben muss und dann ist das halt die Frau. Also so noch so richtig konservativ.
Verdient ja auch weniger.
Ja. Also richtig konservativ eingestellt noch, sodass nicht einmal die Diskussion aufkommt, so naja, aber mein Vater Karenz gibt es jetzt halt auch. Also dass da noch sehr dieses konservative Rollenbild präsent ist. Einfach weil wir es halt auch noch mehr oder weniger so vorgelebt bekommen haben.
Voll. Ich weiß, dass die ganz viele hassen das Wort und dieses Konstrukt des Patriarchats, aber das gibt es halt irgendwie schon, dass dieses starke Männerbild, dass der Mann jetzt eben... Das war ja vor 40 Jahren noch so, dass er der Oberhaupt in der Familie war und sagen konnte, hey, die Frau geht arbeiten oder geht nicht arbeiten. Und Österreich ist da so stockkonservativ und das macht mich so sauer, weil wenn man sich zum Beispiel den Frauenanteil im Parlament anschaut, ist das immer noch traurig. Ich meine, wir haben seit 1918 das Frauenwahlrecht und wir haben jetzt 33% Frauenanteil im Parlament, obwohl ich glaube 52% der Wahlberechtigten weiblich sind. Mhm. Ich finde das total krass und deswegen fand ich die... Quotendebatte letzte Woche von der Anna sehr gut. Ich glaube, die hat das ganz gut zusammengefasst, dass es sie irgendwie doch braucht, weil so funktioniert es halt irgendwie nicht. Weil von alleine wird es nicht gleichberechtigt, weil Männer geben nicht gern Macht auf. Also wenn man in dieser Machtposition ist, dann bleibt man da auch gerne und bleibt halt auch gerne unter sich und nimmt sich da nicht eine mühsamere vielleicht Frau rein, die dann ihre Frauenthemen da reinspielt und ihnen erklärt, wie die Welt läuft, weil das ist ja, das Männer-Ego wird da ganz stark angegriffen.
Ich glaube gar nicht, dass das oft so gezielt ist. Also ganz gerade so bewusst entschieden wird und so. Dass eine Gruppe, die halt mehrheitlich Männer sind, im Parlament, in der Politik, sagen, also dieses Frauenvolk wollen wir jetzt da nicht, also diese, das ist alles mühsam. Ich glaube, dass das Grundproblem ist, dass Männer nicht sehen, wo das Thema ist. Weil Männer sagen, naja, Frau kann eh alles werden, was sie will, also kann eh also sich bewerben und ist eh alles offen. Nur es ist halt leider nicht so. Also ich glaube, es hapert schon am Verständnis dafür. Wir sollten zu unseren Fragen weiterkommen. Wir sind nämlich noch bei der ersten Frage.
Sind wir das?
Ja.
Okay. Bei der ersten Main-Frage. Aber das ist die zweite.
Ja.
Stell mal.
Was sind Menschenereignisse, die dich geprägt haben?
Am meisten geprägt hat mich, ich glaube, meine Deutschprofessorin. Die hat ganz viel dazu beigetragen, dass ich jetzt so bin, wie ich bin, meine Interessen so lege, gut argumentieren kann. Meine Zeit in der Politik, ganz viele Personen, die mich geshaped haben. Und wer mich geprägt hat, ist der Simon Dottorotti. Das war mein allererster, genau genommen nicht mein allererster Chef, aber einer meiner ersten Chefs. Habe mit ihm einen lokalen Wahlkampf geschlagen und habe einfach voll viel gelernt, was Online-Kommunikation angeht. Wegen ihm bin ich auf Twitter. Ich glaube, es war gut und ist gut. Ja, ich hab auch ganz viel mitnehmen können von ihm, von allem, vom Styling, vom Auftreten, Instagram-Auftritt, Twitter-Auftritt. Ja, und menschlich auch ziemlich viel mitnehmen können. Und ein bisschen mehr über Tirol gelernt. Ein bisschen tirolerisch.
Und habt ihr Kontakt?
Ja, voll. Ich war letzte Woche mit ihm Anzug shoppen für meine Matura.
Voll nett.
So, ja, wir waren urschnell. Das ging echt flott. Wir haben, glaube ich, bis über eine Stunde gebraucht.
Sehr gut.
Für Hemd und Anzug. Voll. Also es war der zweite Anlauf. Der erste war auch okay, aber der zweite war dann final. Also wenn man in der Politik ist, das shaped einen halt einfach, weil du machst dich halt, sobald du hauptamtlich bei irgendeiner Partei bist, bist du die Partei und du musst verteidigen und du bist und du forderst und das ist anstrengend. Und
das ist deine Idee eigentlich gewesen.
Ja, genau. Und ich habe das alles im Parlament unterzeichnet und unterstütze das überall in jedem Gremium, das es in Österreich gibt. Und habe im EU-Parlament dazu gestimmt. Nein. Und das ist sehr anstrengend und das macht doch was mit dir und es tut weh. Und, es nimmt dir auch irgendwas, vor allem wenn man so jung ist. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man so jung ins Politikbusiness einsteigt und da drinnen ist. Es frustriert total und es macht einen auch sehr zynisch. Ja, ganz geprägt hat mich natürlich auch der Tod von meinem Papa. Das war ja auch ein einschneidendes Erlebnis, das mich aus der Bahn geworfen hat, aber sowas von. Angefangen von den ganzen Umzügen, also ich habe bei meinem Papa gewohnt, wie das passiert ist, und dann zu meiner Schwester, dann also zu meiner Stiefschwester, dann zu meiner richtigen Schwester, dann zu meiner Mama zum Schluss, und es war sehr stressig, sehr anstrengend, weil wenn man mit jemandem anfängt zu wohnen, man muss sich irgendwie einfinden und das hat auch nicht so gut funktioniert und dann wohnt man in Dürnkrut am Ende der Welt in Niederösterreich und pendelt da dann über 2 Stunden in die Schule nach Wien, weil man früher näher in Wien gewohnt hat, als man in Dürnkrut wohnt. Und das war halt auch irgendwie eine total harte Zeit, in der mich die Schule total unterstützt hat, sei es finanziell, persönlich. Mhm. Also Shoutout an die Professorinnen der Informatikabteilung an der HTW Donnerstadt. Das sind echt, echt herzliche Menschen, die mir sehr viel mitgegeben haben und sehr viel ermöglicht haben. Auch ja, meine ehemalige Mitbewohnerin, die Ronja, hat mich auch sehr geprägt in meiner Coming-out-Phase. Das war nicht so leicht. Ich bin mit 17 nach Wien gezogen und war der kleine Flo, der jetzt in Wien ist und weiß noch nicht was. Und die Ronja ist genau das Gegenteil. Die lernst du kennen und redest, keine Ahnung, über Sex und Pornos oder so. Also total open-minded für alles Mögliche. Und ist auch total direkt, was mega geil ist und mir auch sehr viel mitgegeben an Offenheit. Und ich kann jetzt viel leichter über Pornos und Sex reden, als ich vor ihr hätte können.
Das ist schon eine ganz schöne Liste.
Ja, du hast ja prinzipiell auch, also wenn man jetzt ein bisschen wieder Social Media, also du hast einfach ein extrem großes Netzwerk, das sicher auch eben durch deine vielen Aktivitäten, durch deine gesamte Geschichte immer größer geworden ist. Aber das ist ja eigentlich, also nicht falsch verstehen, für einen 19-Jährigen nicht normal. Also abartig großes Netzwerk, aber super toll, natürlich. Wie kommt man zu so einem großen Netzwerk? Oder wie behaltet man so ein großes Netzwerk auf? Will man das überhaupt? Oder passiert das und dann wird man es nicht mehr los?
Der letzte Zusatz war sehr gut. Wenn man, es geht wieder auf die Parteipolitik, du bist halt in einer riesigen Organisation und sind alle deine Freunde, aber sind nicht alle deine Freunde in einer Partei.
Lernt man meistens schmerzhaft.
Ja. Und wie vorhin auch schon gesagt, Parteipolitik ist sehr einnehmend. Also ich habe im Nationalratswahlkampf 2017 so gut wie meinen ganzen niederösterreichischen Freundeskreis dadurch verloren, also meinen engeren Freundeskreis. Weil das geht sich halt nicht aus. 4 Monate Wahlkampf durchgehend und wenn man da Freunde auf der Strecke lässt, dann lassen sie dich dann auch einfach noch auf der Strecke. Nur sind Parteifreunde dann nicht Freunde, sondern Parteifreunde. Also wenn man bei der Partei ist, ist es nett und redet gern, aber hat sonst nichts mit denen zu tun. Und will vielleicht auch nichts mit ihnen zu tun haben. Aber sonst, ich habe angefangen 2018, weil ich mir überlegt habe, vielleicht in den Journalismus zu gehen, war ich bei ganz vielen Veranstaltungen und habe einfach mit Leuten geredet. Die waren dann also so jung und schon so gescheit. Und dadurch hat sich das dann irgendwie aufgebaut. Ich finde es schwierig. Es ist ein sehr, sehr weiter Bekanntenkreis. Ich finde, abzustecken, ob jemand ein Bekannter oder eine Bekannte oder ein Freund oder eine Freundin ist ziemlich schwierig, wenn man so ein großes Netzwerk hat, weil man kann nicht alle so oft sehen und man kann nicht immer mit den Leuten Zeit verbringen und sich mit denen treffen. Schwer, so ein Netzwerk zu halten, aber ich finde es auch ganz cool und ich habe auch durch Twitter, was eh total abstrus ist, so viele coole Leute kennengelernt mit so, also so aus allen Branchen, aus der Technik, aus der Kommunikation, auch aus der Politik, oder einfach Studenten, die mega cool sind, und Studentinnen.
Darf ich ganz was anderes fragen? Das ist mir jetzt aufgefallen, wie du das jetzt gesagt hast. Das ist mir schon zweimal gesagt. Ist nicht wahnsinnig mühsam, immer der junge Flo zu sein, der total engagiert ist und total gescheit ist und alles
irgendwie schafft? Ich habe genau das aufgeschrieben. Wie sehr nervt dieser USP ist, der junge und gescheite Flo.
Das war ganz furchtbar, weil ganz lange haben ganz viele Leute gesagt, ich bin der neue Sebastian Kurz. Das finde ich furchtbar. Furchtbar.
Das ist eher so krass. Zu jung, zu schön und zu intelligent oder sowas.
Es ist sehr schwer, weil ganz viele Leute haben einen riesigen Anspruch, eine Leistungshaltung, die ich nicht einmal auf mich selber habe. Also ich bin eigentlich ganz locker mit mir selber, aber andere haben dann immer riesige Erwartungen. Und wenn ich meiner Mama mal sage, ja, ich habe einen 3, und sie so, ja, du musst dich jetzt aber nicht damit aufregen oder traurig sein, gell? Und ich so, ich bin nicht traurig, ich freue mich über den 3. Aber sie denkt, ich bin total am Boden zerstört, weil ich einen 3 habe. Diese Erwartungshaltung ist halt immer schwierig.
Was wartest du von dir selbst? Was ist so dein Anspruch an dich selbst?
Das hat man auch lernen müssen, einfach sich selbst zu sein, sich nicht verstellen zu müssen. Also man muss sich immer irgendwo anpassen, eh klar, aber nicht zu sehr, weil irgendwann tut es dir einfach nicht gut, wenn du pretendest, jemand anderer zu sein. Das hat auch ganz viel mit dem Coming-out zu tun, aber einfach sich selbst sein, seine Meinung zu vertreten, auch laut zu sein, wenn es sein muss.
Hast du das Gefühl, dass sich sehr viel verstellen müssen bisher?
In vielen Situationen schon. Also ich bin jetzt nicht 100 Jahre alt, dass ich sagen könnte, ich hatte schon so viele Situationen in Jobs oder whatever, aber dadurch, ich habe ganz lange zweigleisig gelebt in meinem Privatleben, weil ich war bei einer Hälfte geoutet, bei der anderen nicht. Ich war mir nicht sicher, soll ich nicht, wie reagieren die, ist cool, uncool. Und ich habe erst unlängst mit einem Freund geredet, der hat gemeint, ich habe das ganz smooth gemacht. So, ich bin auf einmal da so, wow. Ich habe mich nicht richtig outen müssen, aber ich war auf einmal geoutet. Das finde ich eigentlich ganz witzig, weil es stimmt irgendwie, weil das ist einfach irgendwie passiert. Aber es ist eigentlich ganz geil, weil man muss dann nicht irgendwelche... Ich hab schon Konversationen mit Leuten führen müssen, hey du, ja, so schaut's aus. Aber dass das so schwammig abgelaufen ist bei ganz vielen Leuten, finde ich ganz angenehm. Zum Beispiel, wenn sie mir auf Twitter folgen und dann auf einmal sehen, ah, okay, so war das, so ist das.
Worauf bist du stolz?
Ich bin stolz darauf, schon viel erlebt zu haben, viel gemacht zu haben, viel ausprobiert zu haben, zu mir zu stehen, mich so zu akzeptieren, wie ich bin, mich ideologisch, mein Körper war auch ganz schwierig.
Ich finde, darauf kann man auch voll stolz sein. Weil ich denke, also wenn ich dich jetzt reden höre, mit 19, denke ich mir, also mit 26 bin ich noch nicht so weit. Teilweise.
Das finde ich immer so arg, wenn das wer sagt, so, Ma, ich wäre schon gern so wie du. Und ich war so, du bist immer toll.
Ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen schräg, aber wo ich finde, wo man total sieht, wie du dich entwickelt hast und wie viel du gelernt hast, ist Fotografie. Ich finde, seitdem wir uns kennen, wie sehr du den Blick dafür entwickelt hast und wie viel du auch mit Stil machen kannst und wie viel sich damit getan hat in deinem Know-how, das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Finde ich spannend.
Danke. Ja, ich habe während meiner parteipolitischen Zeit angefangen zu fotografieren, weil ich finde Fotografieren eigentlich ganz cool. Ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass ich auf der grafischen besser aufgehoben wäre als auf einer Informatik-HTL. Das ist ein anderes Thema. Ja, ich finde es einfach cool, im richtigen Moment irgendwas richtig einzufangen. Also eine Freundin meint immer, ich soll aufhören, Landschaften zu fotografieren, weil ich fotografiere nicht gut Landschaften, aber ich kann Personen gut ablichten. Man lernt halt irgendwie genau zu schauen. Das habe ich eh auch mal, darauf hat mich ein Freund angesprochen, der mir eh auch auf Instagram folgt und hat gemeint, er fand das so cool, weil wir waren da gerade im ersten und ich habe mal eine Story gemacht, dass ich im ersten war und gemeint habe, ich habe mal die Kopfhörer aufgehabt, habe einen Podcast reingetan und bin einfach durch den ersten Bezirk gelaufen, durch die ganzen kleinen Gassen, wo ich noch nie war und habe es genossen, weil das macht man normalerweise nicht, wenn man in der Heimatstadt, also in Wien, da läufst du ja, schaust am Boden aufs Handy und gehst halt schnell dort und dorthin, aber gehst nicht aufrecht und schaust dann mal die Fassaden an, weil Urorg in Wien ist total schön und die ganz kleinen Läden und wenn man dann die Leute auch anschaut, dieses bewusste Schauen und ich weiß nicht, ob das bei euch im Podcast war, dass irgendwer gesagt hat, man soll auch Leute anschauen und dieses Lächeln, wenn man jemanden zum Beispiel nicht ausweicht oder so. Seitdem ist das viel bewusster und ich schaue Leute an und dann lächeln sie nicht zurück, ich bin immer voll enttäuscht. Aber dieses bewusst, diesen Blick zu haben, aufs Schöne, einfach das Schöne mehr wertzuschätzen auch, finde ich ganz geil.
Glaubst du auch, dass das vielleicht etwas ist, was du, wo dich weiterhin entwickelst in die Richtung?
Jetzt kommt wieder die Frage, was willst du mit deinem Leben anfangen?
Oder was willst du mal machen? Ich glaube, dass das schon etwas ist, was dich beschäftigt und was dir wichtig ist. Und es ist halt die Frage, ob das auch etwas ist, wo du sagst, okay, das könnte ich mir jetzt vorstellen, mich mehr damit zu beschäftigen.
Ich würde gerne in Richtung Storytelling gehen. Mhm. Das ich kann ich mir jetzt noch multimedial vorstellen, wahrscheinlich in 3 Monaten will ich wieder was anderes werden, aber gerade bin ich der Auffassung, dass ich in Richtung Storytelling gehen mag, also Video, Foto, Film, Doku, Podcast, keine Ahnung, Nachrichtensendung.
Glaubst du, dass das für deine Generation und für dich oder für deine Freundin dich, vielleicht machen wir es einfacher und es nicht über die Generation, für
die du sprechen musst, ganze Generation, ja.
Sondern für deine Freunde, dein Umfeld und dich, glaubst du, wird das noch so sein wie in der Generation zum Beispiel von mir, dieses du machst eine Ausbildung, dann gehst du arbeiten und gehst in Pension. Dieser lineare Lebenslauf. Oder glaubst du, wird sich das für dich ändern, dass du sagst, okay, ich mache mal Storytelling, ich mache mal Dokus und dann mache ich aber was anderes, ganz was anderes und dann mache ich ein Sabbatical, mache ein Jahr Weltreise oder whatever. Glaubst du, dass dein Lebenslauf linear sein wird?
Vielleicht, ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Also ich liebe Reisen. Immer wenn ich mit der Frage konfrontiert bin und jemand fragt, ja, was willst du mit deinem Leben anfangen, sage ich, ja, ich weiß es nicht und muss mir jetzt langsam einen Plan für die nächsten 10 Jahre ausmalen, weil das war halt wichtig. Und dann sagen alle, nein, kannst du eh noch 4-mal das Studium wechseln und alles 10-mal neu anfangen. Und dann denke ich mir immer so, ich sollte aber schon irgendwie einen Plan haben, weil es geht ja ums Geld und die Wohnung, weil ich wohne ja auch alleine und muss schauen, dass ich meine Miete zahlen kann. Und das ist halt, also es ist nicht so leicht, wie sich das viele vorstellen und das beschäftigt einen auch selber total, weil man nicht weiß, hey, kann ich meine Miete zahlen?
Nein.
Und es ist halt auch nicht leicht in meinem Alter dann irgendwie, ist halt einfach nicht leicht. Ich glaube, ich werde ganz viel machen, ganz verschiedene Richtungen.
Vielleicht die Frage richtig gewesen ist, ist es ein Ziel, dass ein Lebenslauf linear ist?
Nein, also sowas würde ich auch nicht festsetzen. Kann man sich ja nur selbst enttäuschen, wenn man sich sowas Riesiges vornimmt, über das ganze Leben zu planen und sagen, ja, ich will jetzt auf die Harvard und dann werde ich Urdollar Anwalt oder so. Ich meine, ist ein guter Plan, aber habe ich nicht.
Was bringt dich zum Lachen?
In letzter Zeit Hunde- und Babyvideos. Classic. <Okay. lacht> Ja, irgendwie in letzter Zeit geht mir immer das Herz auf, wenn ich Babys im Bus sehe. Ich weiß nicht wieso. Furchtbar. Nicht furchtbar.
Babys.
nein, nicht. Das ist ganz schlecht. Nein, aber dieses super Aufgehen, ich weiß nicht, das strahlt alles in mir und ich will unbedingt ein Kind. Aber noch nicht.
Also ein eigenes, du willst es nicht mitnehmen.
Nein. Ich fühle mich immer creepy, wenn ich dann das Baby immer so. Ich will Aufmerksamkeit vom Baby.
Ja, beachte mich, finde mich lustig.
Ja,
gerne.
Ich bin ein Kinderfreund. Ich finde in letzter Zeit Stephanie Sagner ganz witzig. Sie war ja, es gab ja diese Gegenveranstaltung zu dieser Peter Pilz-Diskussion da und da hat sie aus ihren Büchern vorgelesen und das ist so geil. Es ist einfach, also gut, der hat halt feministisch derb, aber mega geil. Das hat mich zum Lachen gebracht. Aber sonst halt meine Freundin, weiß nicht. Was bringt einen zum Lachen? Lachgas?
Helium.
Gott.
Ach ja, ich weiß. Schwierig.
Kannst du auch über dich selber lachen?
Oder? Ja, sicher. Ich mache so viel falsch. Da muss man über sich selber lachen.
Entschuldigung. Ich weiß, die Folge war auch schon deine.
finde ich auch urwichtig, über sich selbst lachen zu können, sich selbst auszulachen. Ja. Wäre ur das fade Leben, wenn man nicht über sich selbst lachen könnte. Wäre ur nicht düster, aber sehr.
Ich habe es in letzter Zeit auch oft bei einem Podcast, den ich mir anhöre, gut rede. Und dann wurscht, was sie sagen. Und ich
smoothes Menschen.
Smooth Menschen, Guschbaby. Hörempfehlung. Mal tausend. Aber die sagen, weil sie erinnern mich dann einfach so oft auch an so eigene Situationen oder an eigene, keine Ahnung, Freundinnen, Schwestern meine. Aber die dann einfach so extrem on point das genau treffen. Ich liebe sowas, ja. Wenn irgend so eine komische Situation ist oder irgendeine Alltagssituation ist, die das einfach so on point trifft, das ist schon so gleichzeitig absurd und lustig. Und ja, alles einfach gleichzeitig ist.
Und denkst du, man ist nicht alleine.
Ja, genau.
Ich finde ja was, etwas, was auf in sozialen Netzwerken und in der Politik und der Politik, was das leider total fördert, ist eine gewisse Form von bösen Zynismus und verbitterten Zynismus. Und das finde ich, das nimmt irgendwie manchmal so viel Humor aus Sachen. Und
das, den Leuten folge ich, das tut mir nicht gut. Ich meine, ich konsumiere das ja auch. Das sind ja meine Medien, die ich jeden Tag konsumiere. Und ich schaue diese Instagram-Stories und wenn mir die Person nicht taugt und dauernd voll pessimistisch irgendein Blödsinn in die Stories schreibt oder so, dann bar. Weil
ich habe jetzt gelernt, dass es muted.
Ja.
Hat mein Leben sehr viel verbessert. Danke fürs Gerade.
Ich habe auch sehr viele Leute auf mir.
Das ist auch manchmal wichtig. Es hat so sehr viel mit Selfcare zu tun.
Ja, voll.
Ich finde, es hat mit etwas zu tun, was du vorher gesagt hast, dass nicht jeder, den man in der Politik oder im politischen Umfeld trifft, Freund ist. Und sorry, ich muss mir nicht von jedem anschauen, was er seinem Leben tut. Ich fokussiere das auf Menschen, die mir wichtig sind.
Ja. Das, ich finde es dann immer schlimm, wenn alle auf einer Veranstaltung sind und sie ist tausendmal dasselbe.
Boah,
das ist so anstrengend. Ja. Bei Konzerten finde ich es manchmal in Ordnung, aber
aus jeder Ecke.
Ja.
Super.
Und dann noch mit diesen Filtern und so, dieses Ranzoomen.
Also das muss ich überhaupt sagen, ja. Also mich nervt das, wenn Leute unangekündigt. Wenn ich jetzt sehe, das ist eine Story, ein Video, dann kann ich den Ton abdrehen. Hm. Aber wenn diese komischen Filter kommen, dann kommen. Und ich will mir einfach nur still und heimlich irgendwo eine Story anschauen.
Und dann kommt diese Pornomusik von diesem Filter mit den Herzen. Ja.
Boah. Also, so Freunde, können Sie das bitte lassen? Es macht geheim Stories anschauen echt schwierig.
Ich kennzeichne meine immer, wenn man Ton haben muss mit diesem Sound-On-Sticker.
Ja, aber ich meine, wir können das für uns sagen, also ohne Facebook würden wir uns schon schwer tun, unseren Content zu vertreiben.
Natürlich.
Weil, voll. Also, auch wenn Facebook ein bisschen langweilig ist derzeit, aber es ist halt schon hilfreich auch.
Voll. Also, alle verdammen Facebook immer wegen Daten etc., sind aber trotzdem drauf und geben ihre Daten her. Und es ist auch schwierig, wenn es ist ein globales Netzwerk, du kannst dich halt mit so vielen Leuten vernetzen weltweit und kannst in Kontakt bleiben. Und das ist halt so das Reizende an Facebook, finde ich. Weil, wenn ich was auf Facebook poste, ist entweder, wenn ich einen Rant habe, irgendein nettes Bild, wo ich mir denke, ja, das könnte ich, ist lustig oder sieht nett aus. Ja, oder die Leute sollen irgendwas tun, irgendwo hingehen, was spenden oder irgendwas anschauen, was wichtig ist.
Wir sind am Ende angelangt. Ich muss sagen, super spannendes Gespräch. Wir haben über so viel geredet. Werden wir uns alles noch einmal anhören. Jetzt zum Schluss noch, gibt es noch irgendwas, was du uns gerne sagen möchtest?
Wenn man meiner Meinung und meinen Ansichten folgen möchte, kann man das auf allen Social Medias machen.
Warum meine ich mich verarscht dafür?
Du
bist nicht der Erste.
Auf Twitter unter fboschek, auf Instagram unter Florian Boschek.
Aber wir können dich auch verlinken in unserem
Post. Wir werden dich auf jeden Fall verlinken.
Ich habe diesmal gerne was zum Sagen. Ich habe da kurz irgendwie vorher darüber nachgedacht, weil ich möchte ein bisschen eine Lanze brechen für das Parteien schon noch Freundschaften hervorbringen. Weil ja, es gibt Menschen, die man froh ist, wenn man sich auf der Straße sieht, die auch Spitznamen kriegen. Ich habe zum Beispiel einen Ordner mit Fotos, wo drauf steht der Arsch. Gebe ich offen und ehrlich zu, aber es bringt hervor, dass die Gesane und ich uns kennengelernt haben. Wir haben uns so kennengelernt und viele andere, die ich schon als Freunde bezeichnen würde, mit jetzt, auch nach meiner politischen aktiven Karriere. Deswegen, ich möchte schon noch eine Lanze brechen, dass man auch interessante Menschen mitbekommt, die irgendwie im Leben bleiben. Das wollte ich machen. Mir bleibt noch über mich zu bedanken, dass du gekommen bist, dass du die Zeit genommen hast und so Spätnachts-Telefonate. War wirklich spannend, mach weiter so, was du machst und irgendwie, ja, bleib dran, auch wenn Leute finden, das ist scheiße. Ich gebe ihm was mit, so also aus der älteren Ecke, das bleibt so, egal wie alt du wirst. Ja.
Fun.
Es ist so schön.
Das ist besser.
Toller Lichtblick.
Ich habe die allerletzte Frage an dich. Wie trinkst du deinen Kaffee?
Trink einen Cappuccino ohne Zucker.